Moin, willkommen bei den Küstenfräuleins.
Hier kommen die Titten auf den Tisch. Moin.
Wir schnacken heute über ein Tabuthema, das niemand so gern mag, aber irgendwie müssen sich doch alle früher oder später damit beschäftigen. Wir reden übers Sterben. Wir tauschen uns darüber aus, dass wir beide irgendwie Angst davor haben, irgendwann zu sterben, haben aber auch ein paar Tipps und Tricks parat, wie man besser damit umgehen kann. Es gibt vor allem 5 Speed-Tipps im Umgang mit Menschen, die trauern. Wir haben aber auch sonst viele Geschichten aus unserem Leben. Ich berichte von einigen Sterbefällen, die ich als Trauerrednerin begleitet habe und die mich sehr beeindruckt haben. Und auch Robsi erzählt von einigen familiären Geschichten, die sie im Umgang mit dem Tod geprägt haben. Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen berühren, dass wir euch Impulse geben dazu, sich mit der Endlichkeit des Lebens zu befassen, aber auf einem ganz, ganz doll positiven Weg. Viel Spaß mit der Folge. Robsilein, ich habe heute eine Frage für dich vorbereitet. Stell dir vor, du hättest jetzt nur noch dieses Jahr zu leben. Also für alle, die uns zu einem anderen Zeitpunkt hören, wir haben jetzt so Herbstanfang. Und stell dir vor, nach diesem Jahr wäre alles vorbei. Wir nehmen jetzt aber auch an, dir geht es jetzt nicht gesundheitlich durch eine schwere Behandlung schlecht, sondern du weißt einfach, nächstes Jahr, zack, 1. Januar, ist
aus.
Aus die Maus.
Aus die Maus.
Was würdest du dann jetzt noch machen?
Wahnsinn. Ich hätte einiges zu tun und müsste mir genau überlegen, was ich noch machen soll, von dem, was davon ich wirklich tun muss, um nicht die Zeit unnötig mit lauter Dingen, die ich tun muss, zu verbringen. Ich würde erstmal sofort meine Kinder informieren, meinen Mann, meine engsten Freunde. Dann würde ich, das ist ein bisschen übel, weil das ist ein Gedanke, der mich häufig beschäftigt. Was machen meine Kinder, wenn ich plötzlich sterbe und dann ist das ganze Haus voller Gerümpel? Ich würde auf jeden Fall eine Entrümpelung umsetzen durch ein Unternehmen, würde alle meine Verträge und Passwörter zusammenschreiben. Ich würde die Katzen weggeben, meine Bestattung planen und alles in Sack und Tüten bringen und schon bezahlen, damit das alles erledigt ist.
Und dann sitzt du da ein paar Monate ohne Möbel, wenn das alles entrümpelt ist?
Ich habe nicht gesagt, ich würde mein Haus leer räumen, sondern okay. Entrümpeln. Dass wirklich nur noch die allerwichtigsten Basics drin sind, dass ich es gemütlich haben kann, aber eben nicht mehr sowas wie der Römertopf.
Hä? Den brauchen vielleicht deine Töchter noch?
Ja, mache ich vorher eine kurze, schnelle Umfrage, die dann zack, zack gehen muss. Wer will was haben, bitte schnell nehmen, der Rest kommt weg.
Okay.
Also da möchte ich mich nicht lange mit aufhalten. Dann würde ich meinen Mann bepöbeln, dass wir noch nicht richtig im Urlaub waren miteinander. Weil wir das immer vor uns herschieben. Also nicht sowas wie eine schöne Reise nach Italien oder so, was ich mir so doll wünsche. Ich glaube, da wird er richtig Lack kriegen noch. Und dann würde ich so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern verbringen. Auch mit meinen Herzensmenschen, aber in erster Linie mit meinen Kindern, so viel ich kann.
Klar.
Ja, und dann sind die 3 Monate, die das Jahr jetzt noch dauert, auch vorbei.
Und gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist in meinem Leben jetzt noch offen?
Entrümpeln.
Man stellt sich jetzt vor, dass du da in so einem Haus wohnst, wo 40 Jahre Plunder gewartet wurde. Ihr habt nicht mal einen Keller.
Richtig, deswegen sieht es ja auch so aus. Aber dann wäre der Keller ja voll, das stimmt. Ja, was ist offen? Was ist offen? Lass mich nachdenken. Es ist noch offen, meinen Kindern einen Abschiedsbrief zu schreiben, den sie immer haben, also den sie dann immer lesen können, wenn ihnen der Sinn danach steht. Und es ist noch ein Urlaub in meinen Kindern offen, den ich ihnen schon seit Jahren verspreche. Also der ist wirklich richtig, richtig doll offen. Und ich plane, den nächstes Jahr zu machen.
Tick-tack.
Jetzt sieht es aber anders aus, jetzt wo du mir sagst, ich habe nur noch ein paar Monate. Wäre das so, würde ich den auf jeden Fall noch tun. Das wäre wirklich ganz doll offen. Ansonsten habe ich nichts Offenes mehr. Ich habe mit niemandem eine Rechnung offen. Ich habe ja, wie du weißt, kürzlich noch drüber nachgedacht, ob ich mit meinem Vater nochmal ein Gespräch führe, weil der ist ja nun auch schon alt und glaube, das ist nicht nötig. Also für mich nicht. Und für ihn auch nicht. Er wird es wahrscheinlich auch gar nicht ernst nehmen, aber das ist nicht mehr so unbedingt erforderlich, nein. Aber jetzt, wo du das so sagst, sollte ich mich vielleicht um solche Sachen mal kümmern. wir haben ja neulich darüber gesprochen, so eine Löffelliste anzufertigen und ich habe diese Löffelliste noch nicht. Also nicht im Sinne von Vorbereitung. Was muss erledigt werden? Wo sind meine Passworte? Welche Konten habe ich eigentlich? Und die Menschen bevollmächtigen, obwohl doch für meine Konten gibt es Bevollmächtigte. Für den Fall der Fälle. Ich würde hoffen, dass du meine Trauerrede hältst und dich bitten, dass wenn du das nicht kannst, dann selbst und auch nur du eine geeignete Person dafür aussuchst. Und die wird dann auch genommen. Ganz egal, was die anderen sagen.
Ja, halte ich für klug.
Ja.
Dass da kein Missverständnis entsteht. Eine Löffelliste ist ja das, was man noch Tolles erleben möchte im Leben. Eine Löffelliste ist nicht. Ich schreibe eine Liste mit Vorkehrungen für mein Ableben. Also Löffelliste kommt von den Löffel abgeben. Das ist so das deutsche Pendant zu Kick the Bucket, also Bucketlist. Nur in Deutschland, also ich finde generell diese Formulierung Kick the Bucket, was hat meinem Leben mit einem scheiß Mülleimer zu tun? Mhm. Also da denke ich lieber an den Löffel, da denke ich ans Essen. Das passt zu meinem Leben viel besser. Deswegen nenne ich das Löffelliste. Ganz überzeugt.
Da ich ja keine Dinge mehr offen habe, oder zumindest das jetzt für diesen Moment, wo du mich so spontan fragst, das glaube, hätte ich mit Löffelliste dann eher assoziiert, dass ich Dinge aufschreibe, die halt noch getan werden müssen. Aber so hätte ich die eigentlich dann schon abgearbeitet. Und du? Also wäre das jetzt genau andersrum? Was würdest du noch machen?
Also ich habe meine Löffelliste auch schon sehr lange abgearbeitet. Also mit allem, was ich gerne mal erleben wollte. Ich habe in diesem Jahr tatsächlich noch ein paar Punkte abgehakt. Ich habe original neulich abgehakt. Ich musste auch S34 werden, um mal in einer Bar mit einem Fremden zu knutschen.
Okay.
Wow. Heftig, ne? Mhm. Ich weiß jetzt aber auch, warum ich es nie gemacht habe. Es war schon schön und war auch ein toller Abend, aber mir ist das zu intim tatsächlich. Ich bin dafür nicht gemacht. Und hätte das vielleicht doch mit 16 abarbeiten sollen, aber habe ich halt verpasst im Moment. So. Also das war ein Punkt, der stand tatsächlich schon ein bisschen länger auf der Löffelliste. Aber ansonsten habe ich alle wichtigen Dinge abgehakt, alle großen Reisen, alle Gespräche, die ich führen wollte, allen Menschen, denen ich noch was sagen wollte, habe ich eigentlich was gesagt in meinem Leben. Aber so ein paar Kleinigkeiten gibt es, die kann ich aber nicht beeinflussen. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass ich, bevor ich sterbe, nochmal eine wirklich, wirklich erfüllende Beziehungserfahrung mache. Mhm. Tatsächlich. Das steckst du aber nicht drin. Mhm. Dann würde ich mir wünschen, tatsächlich, dass ich, bevor ich sterbe, meinem Vater vergeben könnte. Mhm. Dass er meine Geschwister und mich verlassen hat. Ich weiß aber, dass ich werde es nicht können. Vielleicht könnte ich das in den letzten 8 Stunden, in den letzten Atemzügen, vielleicht könnte ich es da. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe aber schon viel bei Menschen erlebt, dass sie es konnten. In Angesicht ihres Todes, ne? Mhm. Das wäre eine Sache. Ich würde damit, glaube ich, gerne meinen Frieden machen wollen. Aber solange ich lebe, werde ich es, glaube ich, nicht.
Ich muss da mal direkt nachfragen. Deinem Vater vergeben, kannst du das einmal kurz beschreiben? Meinst du damit, dass du ihm nicht mehr übel nimmst, dass er euch verlassen hat? Oder was verstehst du unter vergeben?
Dass ich einfach sage, es war so und es ist okay. Ich habe damit meinen Frieden gemacht.
Und dafür brauchst du deinen Vater aber nicht. Du
kannst deinen Frieden mit der. Ich wollte jetzt auch nicht in meinen 8 Stunden, bevor ich sterbe, auch noch die Zeit mit Fatih verbringen. Anstatt okay. Mit den Menschen, die ich liebe.
Was würde das denn unterstützen, also den Prozess der Vergebung? Was könnte den denn positiv beeinflussen? Oder was wäre hilfreich, um vergeben zu können? Was bräuchtest du dafür?
Nichts. Das käme ganz allein aus mir heraus. Und ich weiß, Stand jetzt, ich kann es nicht. Ich habe tatsächlich schon öfter Trauerfeiern als Trauerrednerin begleitet und habe gesehen, gerade bei dieser Vater-Tochter-Konstellation, die mich natürlich immer triggert, ich habe schon viele junge Frauen gesehen, die wirklich so bitterlich um ihren Vater geweint haben. So, so bitterlich. Und ich habe das gesehen und ich wusste, der Typ, den wir da beerdigen, das war ein beschissener Vater. Mhm. Und der hat sich für diese Kinder, die da bitterlich weinen, einen Scheiß interessiert. Über Jahrzehnte. Der hat die im Stich gelassen. War einfach ein mieser Vater. Und ich habe gesehen in den Augen dieser Menschen, dass dieser ganze Schmerz, die haben nicht geweint darum, dass der tot ist. Mhm. Die haben geweint um die Zeit, in der er lebte und nicht für sie da gewesen ist. Mhm. Und das hat mir gezeigt, dass man dieses Chaos aufräumen muss, solange man lebt. Weil diese Menschen nicht mehr die Chance haben, Fatih zu sagen, du bist ein doofer Sack und du bist nicht für mich da gewesen. Mhm. Das muss man machen, solange man lebt. Mhm. Oder eben, wenn es die Gelegenheit dazu nicht gibt, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man trotzdem daran arbeiten, solange man lebt, dass man damit umgehen kann.
Sind denn deine Gespräche mit den Kindern oder mit den Töchtern, die dann so doll weinen, sind die schon so intensiv, dass sie dir erklären, warum sie denn dieses Gespräch mit ihrem Vater nicht gesucht haben oder warum sie die Gelegenheit nicht zu Lebzeiten genutzt haben, ihm zu erklären, wie sie sich gefühlt haben? Also geben das eure Gespräche her, weißt du da einige Beispiele?
Ja, es ist ganz oft der Fall, dass die Väter einfach wirklich verschwunden sind aus dem Leben. Also dass man gar nicht wusste, wo die eigentlich wohnen, was die machen. Dass die vielleicht stark alkoholabhängig waren. Und du musst mit einem kranken Menschen keine Gespräche führen.
Nee, nee.
Das bringt dich nicht weiter persönlich. Solche Geschichten. Oder auch viele Missbrauchsgeschichten, die im Tod dann plötzlich zum Vorschein kommen. Und auch da ist eine Konfrontation nicht die beste Option.
Nee.
Das sind immer diese Fälle, die mir persönlich ganz besonders wehtun, das mit anzusehen, weil ich weiß, wie hilflos diese Menschen sind und dass sie jetzt einfach nichts mehr machen können und ich ihnen aber eben versuche, viele Hilfestellungen zu geben, das zu verarbeiten für sich. Also mit Trauerritualen, aber auch mit einer Rede, dass man Menschen sagt, er war kein guter Vater, aber er hat dir das gegeben, was er geben konnte. Mehr war nicht drin. Das war alles, was für ihn möglich war.
Das baust du dann in die Rede mit ein?
Mhm. Und manchmal hilft es wahnsinnig. Manchmal kann es ganze Leben verändern, sowas einfach mal deutlich auszusprechen.
Hast du denn da auch Reaktionen der Mütter dazu? Die dann, würdest du sagen, das sind dann Frauen, die dann nicken und Verständnis dafür haben? Oder ist dann da der nächste Stress, weil die Mütter da weggeguckt haben und das auch nicht wahrhaben wollten?
Ja, unterschiedlich. Aber meistens sind, nee, da sind eigentlich alle immer sehr, sehr dankbar.
Mhm.
Weil ich nehme mir da ja jeden vor.
Ja.
So.
Ich weiß.
Da ist jeder einmal dran. Also ich gucke auch sehr sorgfältig, dass ich niemanden vergesse.
Mhm.
Und dass ich gerade den Menschen, die besonders schwierige, also wo jemand stirbt und es war eine besonders schwierige Beziehung, dass ich die besonders abhole.
Mhm. Sprichst du einzeln mit denen oder versammeln die sich dann alle und du redest dann in Anwesenheit der anderen mit jedem Einzelnen?
Also im Gespräch vorher sind alle zusammen, manchmal auch einzeln, je nachdem. Aber bei der Trauerfeier natürlich ist das eine allgemeine Ansprache an alle und dann spreche ich aber die mit Namen wiederum dann einzeln an.
Ja.
Aber zurück zu meiner Löffelliste. Wenn ich jetzt nur noch diese paar Monate hätte, morgen würde ich mir meine Badesachen einpacken und dann fahre ich
in die Elbe springen.
Da sterbe ich ja vorzeitig. Toll. Nee, also ich packe mir meine Badesachen ein, dann fahre ich zu meinen beiden größeren Neffen und dann gehe ich erstmal einen Tag ins Schwimmbad. Genau das würde ich tun. Und wenn ich dann aus dieser Happiness heraus Kraft geschöpft hätte, ja, dann würde ich so ein Familientreffen versammeln und dann würde ich sagen, so Leute, ich habe, weiß ich jetzt nicht, so und so viel Geld auf meinem Konto. Das reicht, um XY zu machen. Also im besten Fall, der beste Fall wäre wirklich, dass ich sagen kann, so Leute, ihr nehmt jetzt alle unbezahlten Urlaub für 3 Monate. Wir machen jetzt eine tolle Weltreise oder wir kaufen uns oder mieten uns ein großes Haus auf Sylt und haben da einfach eine gute Zeit. Also je nachdem, was da rauszuholen wäre, da würde ich natürlich das Geld für meine Beerdigung würde ich schon beim Bestattungsinstitut hinterlegen.
Mhm.
Ansonsten habe ich aber alle Vorkehrungen getroffen. Also ich bin allzeit sterbebereit.
Wäre ich jetzt aber trotzdem nicht für.
Ready fürs Ableben. Ja, und dann würde ich einfach möglichst viel Zeit verbringen mit Wasserschlachten oder Rodeln oder wie Jahreszeit gerade ist. Genau, und einfach nur mit meinen Lieblingsmenschen eine gute Zeit haben. Und ich würde, glaube ich, sehr viel Aperol Spritz trinken.
Okay.
Und nie wieder irgendwas in der Küche selber machen. Ich würde mir erstmal einen Koch kaufen.
Da denk doch mal drüber nach, was du da gerade gesagt hast. Nie wieder in der Küche irgendwas selbst machen.
Ja.
Das dürfte sich von deinem Alltag kaum unterscheiden.
Das ist richtig.
Ich musste das jetzt mal sagen. Sorry.
Ich buche dich als Hauswirtschaftlerin bis zu meinem Ableben. Sag, Robsi, bitte versorge mich, damit ich wenigstens mit gesunden Nahrungsmitteln im Organismus sterbe.
Ja.
Damit meine Organe gut sind für die Transplantation. Okay.
Ich würde dann natürlich auch sofort meinen Job, den ich sehr mag, und würde alles an den Nagel hängen, das Coaching gar nichts mehr machen.
Ja.
Nein, natürlich würde ich dich versorgen.
Ja,
sehr aber ich
schön.
Möchte das so rum nicht. Also ich möchte generell nicht, dass wir mit so einer Nachricht gesegnet werden und dann plötzlich wissen, wir haben nur noch wenige Wochen zu leben. Das ist schon sehr grausam. Und ich möchte außerdem nicht, dass du vor mir stirbst. So, es hat ein, haben wir jetzt abgemacht. Lass das mal.
Check.
Ja.
Cool. Das ist aber tatsächlich eine Sache, die mir ganz viel, ja, wie soll ich sagen, Frieden gibt in dem Sinne oder Sicherheit. Eigentlich gibt es mir ein schönes Sicherheitsgefühl, zu wissen, dass wenn ich morgen von einem LKW überrollt werde, dass ich weiß, eigentlich ist alles Chico. Also natürlich hätte ich dann schon gerne, weiß ich nicht, einen Vibrator irgendwie vorher verbrannt, bevor jemand meine Wohnung ausräumen muss. Aber abgesehen davon ist es so, dass ich dadurch, dass ich in der Bestattungsbranche ja auch arbeite, indem ich Abschiede begleite und auch Gespräche ja führe mit Menschen, die wissen, dass sie sterben werden oder Gespräche eben über Verstorbene führe, weiß ich wirklich, was Menschen so beschäftigt, bevor sie sterben. Und da gibt es einfach ganz viele Sachen, die man für sich schon mal regeln kann. Also ich habe zum Beispiel mein Testament fertig geschrieben und aktualisiere das auch regelmäßig. Das heißt, immer bevor ich eine große Reise antrete, aktualisiere ich mein Testament. Das habe ich zum Beispiel vor 2 Jahren gemacht. Da war ich 3 Wochen in den USA und hatte so ein paar Horrorfilme vor Augen und dachte, oh mein Gott, ich werde in der Wüste verschleppt. Ist Quatsch. Mhm. I know, aber es ist gut, sich dann hinzusetzen, weil dann ist mir nämlich aufgefallen, oh hupsi, es sind ja 2 weitere Neffen geboren worden, mhm, oder damals war es einer. Und das ist mir total wichtig, dass nur weil ich zu blöde war, jetzt nur einer von 3 Neffen was erbt. Sondern deswegen habe ich auch noch den Zusatz jetzt dazu geschrieben, falls ich es irgendwann mal verpasse, für alle, die noch geboren werden. Mhm. Sowas oder auch wenn man Neuanschaffung tätigt, dass man die... Wenn man sagt, ich habe jetzt ein neues, geiles Auto gekauft, ich möchte irgendwie, dass XY das kriegt, weil ich weiß, die können sich das nicht leisten, sowas, dass man sowas da einträgt. Ich habe aber auch aufgeschrieben, wie ich mir meine Trauerfeier wünsche. Die Liedauswahl habe ich notiert, die Trauerrednerin, die ich mir wünsche. Im besten Falle überlebe ich die alle, weil die alle älter sind als ich, das sind ja Freundinnen von mir. Wenn aber nicht, weiß ich, ich bin da, mein Abschied ist in den besten Händen. Und ich habe aber auch für meine Trauerrednerin schon was vorbereitet, ein Trauerritual, was ich mir wünsche für meine eigene Feier. Und aufgeschrieben, dass ich möchte gerne, dass mit Aperol Spritz auf mich angestoßen wird.
Womit, ne? Auch sonst. Ich hätte mich jetzt auch gewundert.
Ich habe sogar notiert, welcher Saxophonist den Trauermarsch zu meinem Grab begleiten soll. All solche Dinge. Weil ich finde es ein total schönes Gefühl und ich weiß, wie sehr das Menschen entlastet, wenn sie diese Entscheidung nicht treffen müssen. Weil wenn jemand stirbt, sind die Menschen so sehr im Ausnahmezustand. Und wie oft höre ich diesen Satz, ja, das wissen wir nicht, wie sie sich das vorgestellt hat. Nee, haben wir nie drüber geredet. Mhm. Ja, weiß ich auch nicht. Und das macht den Menschen, die dann sowieso schon völlig im Arsch sind und fertig und traurig, das nimmt denen Arbeit ab. Es nimmt denen auch Arbeit ab, wenn es schon bezahlt ist, wenn das Geld schon hinterlegt ist, wenn man sich nicht für ein Bestattungsinstitut entscheiden muss. Ich habe einen Organspendeausweis und ich setze mich sehr für Organspende ein. Mir ist das ein extrem wichtiges Anliegen. Ich gehe damit manchen Menschen echt auf den Sack, aber ich stelle damit auch sicher, dass alle wissen, weißt du, selbst wenn niemand aus meiner Familie griffbereit ist in so einem Fall, kann ich mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass sogar meine Instagram-Follower wissen, wie ich zu diesem Thema stehe. Weil ich diesen Gedanken unglaublich schön finde, dass wenn ich sterbe, ich Menschenleben rette. Mhm. Ich find's toll.
Ich habe auch einen. Finde ich auch toll.
Und die gibt es übrigens auch mittlerweile digital. Also es gibt jetzt eine Online-Datenbank, wo man das hinterlegen kann. Das heißt, die können auch, wenn die ÄrztInnen wissen, die Carina, die ist tot, dann können die meinen Namen da eintippen und müssen auch niemanden fragen. Und ich muss den Organspendeausweis auch nicht dabei haben. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und das ist auch ein Thema, da hatte ich dich neulich mal, das weiß ich noch, vom Friedhof aus noch angerufen, weil das für mich ganz schwer zu verarbeiten ist, wenn Menschen von mir freigesprochen werden wollen für die Entscheidung, die sie getroffen haben. Da ist eine junge Frau gestorben, die war extrem aktiv, die hatte also richtig frische Organe und die ist eben so gestorben, dass sie halt ganz plötzlich einfach tot war. Mhm. Und ein Mensch, der stirbt, kann mit seinen Organen unfassbar viele Leben retten. Mhm. Und man muss ja nicht mehr alle Organe spenden, man kann sich das ja auch überlegen. Und da hat sich die Familie, und den Fall habe ich einfach ganz oft, dass die Familie sich dann dagegen entscheidet, weil sie dann unsicher sind und weil sie dann diesen Gedanken vor Augen haben, oh Mann, jetzt wird die jetzt hier auseinandergenommen oder eher. Und mir fällt das so schwer, damit zurechtzukommen, weil das gar nicht, also es geht halt gegen meine Werte. Mhm. Und ich finde es ganz schlimm, dass diese Menschen, die da gestorben sind, diese Entscheidung nicht selber getroffen haben. Und dass die auch nie darüber gesprochen haben. Ich finde, die hätten diese Entscheidung treffen müssen. Deswegen bin ich auch total für diese Widerspruchsregelung in Deutschland. Niemand muss Organe spenden, um Himmels Willen. Aber ich finde, es ist die Aufgabe eines jeden Menschen, der auch gerettet werden möchte durch Organe, im Worst Case, sich darüber mal Gedanken zu machen. Mhm. Wenn du das nicht möchtest, okay. Aber es gibt dann durch eine Widerspruchsregelung genug andere Organe hier im Umlauf, um Leben zu retten. Mhm. Und in meinem Umfeld gibt es wirklich viele Menschen, die dadurch gerettet worden sind.
Oh, ja, ich finde es auch nur sinnvoll und vernünftig. Ich sehe es genauso.
Und das Gleiche gilt auch für Patientenverfügung. Auch da hat jeder ja eine eigene Einstellung zu, wie sehr möchte ich am Leben gehalten werden, unter welchen Umständen. Das ist nichts anderes.
Und dazu habe ich auch eine traurige Geschichte erlebt in meiner Familie. Als meine Mutter starb, ist mein Vater mit der Situation so schlecht klargekommen, das ist jetzt 2 Jahre her, dass er es nicht übers Herz gebracht hat, die Patientenverfügung rauszurücken. Die lag ja bei mir. Also ich hatte auch eine Kopie davon, die hatten meine Eltern extra mir schon vor Jahren gegeben, dass wenn es so kommt, ich sie auch vorliegen habe, sie war auch notariell beglaubigt. Und meine Mutter lag im Sterben und der Arzt fragte, ob es eine Patientenverfügung gäbe. Ich habe daraufhin gesagt, ja, bringe ich dann nachher mit, wenn ich dann nochmal ins Krankenhaus komme. Und mein Vater war tatsächlich dagegen. Also er wollte für einen Moment verhindern, dass ich die herausgebe, um zu verhindern, dass meiner Mama der Sterbeprozess leichter gemacht wird, weil er nicht loslassen wollte. Es hat wirklich etwas Überzeugungskraft gekostet, die ich in dem Moment auch nur schlecht aufbringen konnte, weil ich ja selber sehr mitgenommen war von der Situation oder sehr angespannt war. Es hat mich schon Kraft gekostet, meinen Vater davon zu überzeugen, dass das nicht der richtige Weg sei. Und letztendlich konnte ich ihn eigentlich auch nur damit überzeugen, dass ich ihm das Ganze mal in seinem Beispiel einfach mal dargestellt habe und habe ihn dann gefragt, wie möchtest du es denn, wenn du wirklich keine Option mehr hast und wenn der Tod wirklich unausweichlich ist, möchtest du dann, dass ich das Ding zerreiße und niemandem zur Verfügung stelle und eben dir das Sterben so schwer wie möglich gemacht wird? Nein, das wollte er nicht. Und dann hat er es auch eingesehen, aber er war in einem Ausnahmezustand und war wirklich für einen Moment nicht in der Lage, vernünftig und zum Wohle meiner Mutter zu entscheiden, weil er selber so, ja, ihn quälte halt der Schmerz, ne? Der Schmerz des Loslassens.
Ja. Und deswegen ist es wichtig, diese Vorkehrungen zu treffen, dass du möglichst sicherstellst, gut, wenn man so eine Patientenverfügung da nicht rausrückt, dann scheiße gelaufen, ne? Aber deswegen ist es so wichtig, das sicherzustellen, möglichst sicherzustellen, dass die Entscheidungen so getroffen werden, wie man sich das selber wünscht. Was ich auch total wichtig finde, ist, dass man, das habe ich tatsächlich auch, also ich habe eine Kontovollmacht ausgestellt für eine meiner Schwestern, dann habe ich meine Passwörter Menschen mitgeteilt, denen ich vertraue.
Weil
ich
Aha, wieso weiß ich keinen? Moment. Ich weiß kein einziges Passwort, Carina.
Hä?
Ja, hä?
Hey, du kennst unser Podcast-Passwort, ja.
Oh, wow.
Nun.
Okay, wir reden gleich nochmal, Fräulein.
Wenn wir damit nochmal reich Fräulein. Werden, ja, geht das alles auf dein Konto. Mhm. Es ist halt voll wichtig, dieses Ding, wir haben nochmal eine gemeinsame Kollegin gehabt, die ist verstorben und die wird mir immer noch bei Facebook als Freundschaftsvorschlag angezeigt.
Das ist so gruselig.
Gut, wir können auch darüber reden, warum nutze ich noch Facebook. Ich mache das aus Gründen, aber ich finde es halt super creepy und das wissen viele auch nicht. Du kannst das bei Facebook einstellen, dass im Falle deines Ablebens du möchtest, dass dein Konto da gelöscht wird. Da müssen aber deine Angehörigen auch eine Sterbeurkunde bei Facebook einreichen, ne? Also ist nicht unaufwendig. Und sowas alles will ich nicht. Ich will, dass ein Mensch überall reingeht und diese ganzen Konten löscht. Dass ich noch jemanden bei LinkedIn in 50 Jahren als toller Geschäftskontakt vorgeschlagen werde, wenn ich schon lange mit als Asche eins geworden bin mit dem Universum. Auf gar keinen Fall. Will ich gar nicht. Boah, ganz furchtbar.
Ja, inspiriert durch deine Passwortliste habe ich das ja dann auch gerade gesagt. Das wollte man tatsächlich machen. Ich hatte mich für einen kurzen Moment gefragt, als du mich fragtest, Robsi, was würdest du machen, wenn du jetzt noch wenige Wochen oder Monate hättest? Habe ich mich kurz gefragt, ob ich das dann schon noch alles machen würde. Alles löschen? Dann würde ich aber nur kostbare Zeit verlieren. Und ich hoffe dann ja, dass meine Kinder oder mein Mann danach noch genug Zeit haben, wenn ich ihnen die Passwörter zur Verfügung stelle, das dann zu machen. Ich glaube, ich würde die Zeit damit nicht mehr verbringen. Ich würde sagen, so Leute, ich gehe und dann macht ihr das bitte, hier sind die Passwörter. Aber wenn ich dann wirklich nur ein paar Wochen habe, würde ich genauso wie du darauf vertrauen, dass das dann nach meinem Ableben jemand für mich erledigt.
Ja, ich finde es aber auch interessant. Ich habe ja schon viele Menschen auch verabschiedet, die wirklich sehr jung gestorben sind. Niemand davon hat jetzt, keine Ahnung, auf Instagram gepostet, so Leute, bald war's das mit mir. Hier sind noch ein paar Weisheiten. Ich poste noch mal ein paar nachdenkliche Sprüche, jetzt zum Sonnenuntergangsfoto. Man merkt also daran, ab dem Moment, wo jemand weiß, dass er oder sie stirbt, interessiert die Social Media ganz plötzlich einen Scheiß. Und das sagt ja auch viel aus. Was ich schon vorhätte, wenn ich wirklich Zeit hätte, wenn ich wüsste, dass ich sterbe, ich habe eben wirklich noch Zeit und es geht mir einigermaßen gut und ich habe noch alles beisammen so, dann würde ich tatsächlich einen Podcast aufnehmen Für jeden einzelnen Menschen, den ich lieb habe.
Also für jeden eine Folge? Oder wie?
Nee, mehrere Folgen. Kommt drauf an. Also ich sag mal so, die Menschen, die jetzt jünger sind, die kriegen mehr Folgen als die, die jetzt älter sind. Weißt du? Also ich würde zum Beispiel, Gott, muss ich immer schon wieder heulen, wenn ich darüber rede.
Ich wollte schon, weil ich weiß, dass du heulen musst, weil ich auch schon gleich mit dir. Das ist furchtbar, lass das mal.
Ja, aber ich, weißt du, ich würde so gerne.
Wie schlimm diese Empathie.
So wie bei P.S. I love you. Mhm. So nach diesem Motto würde ich, glaube ich, für meine Neffen, würde ich so Podcast-Mini-Folgen aufnehmen, dass die mit so Themen, weißt du, dein erster Liebeskummer, dein erster Umzug in eine große Stadt, dein erster beruflicher Superfail. Also für solche Sachen, das fände ich irgendwie richtig cool. Und aber auch für, natürlich für meine Geschwister sowieso, für meine ganzen Herzensmenschen. Und tatsächlich aus einer ganz persönlichen Erfahrung heraus, weil ich, das ist tatsächlich wissenschaftlich auch belegt, dass das Erste, was die Menschen vergessen, wenn jemand gestorben ist, dass das die Stimme ist.
Ja.
Und ich finde das so schrecklich. Ich finde es wirklich so, so schrecklich. Weil ich finde, also Stimmen sind doch so wichtig.
Das stimmt, aber sie hätten ja notfalls auch noch unsere Folgen. Ja. Wenn der Podcast für eins gut war, dann dafür.
Ja, aber ich habe zum Beispiel, also ich hatte ja jahrelang immer nur ein Festnetztelefon für meine Oma. Und ich habe halt original 2 Anrufbeantworter in meinem Schrank. Ich wollte es immer mal digitalisieren, habe ich natürlich nicht hingekriegt. Aber ich habe 2 Anrufbeantworter voll mit Nachrichten von meiner Oma.
Oh.
Und in ganz tiefen, dunklen Momenten höre ich mir das an, zwitscher mir so ein Weinchen rein und höre diese Nachrichten und heule mir einfach hart die Seele aus dem Leib.
Oh, Püti.
Und das tut so gut dann. Das ist so schön. Weil so eine Stimme, die bringt dir so einen Menschen nochmal richtig nah.
Hm.
Es gibt auch ein ganz tolles Online-Angebot. Über Instagram bin ich darauf gestoßen. Menschen, die sterben können. Das ist ein subventioniertes oder über eine Stiftung läuft das. Ein Angebot, dass diese Menschen eben so den Podcast ihres Lebens aufnehmen können oder so ein kleines Hörbuch, was sie hinterlassen.
Mhm.
Das ist vor allem gerichtet an Eltern, die sterben, von jungen Kindern. Weil gerade Kinder, die bis 6, 7, 8 Jahre alt sind, meistens vergessen die ihre Eltern vollständig. Das ist halt die Wahrheit.
Ja.
Da bleibt nichts von hängen. Aber die können sich dann dieses Hörbuch nochmal anhören. Das finde ich, das ist ein ganz tolles Angebot.
Das ist wirklich toll. Wusste ich gar nicht.
Ja. Wenn das jetzt jemand hört und weiß, er oder sie wird sterben, Leute, ruft mich an. Das kriegen wir auch so geschissen. Meine ich ganz ernst.
Mhm.
Finde ich einfach so wichtig und so schön.
Da muss ich auch noch mal ein bisschen drauf rumdenken. Ich plane ja mein Ableben nicht, aber wer tut das schon so? Das kommt ja manchmal dann doch viel, viel schneller, als man will. Ich verbringe auch sehr viel Zeit neuerdings. Scheinbar mit meinem Eintreten in die Wechseljahre und nach dem Tod meiner Mutter unverhältnismäßig viel Zeit mit dem Gedanken, dass unsere Zeit so doll endlich ist. Also wenn wir alle eins tun müssten, dann sterben. Und ich ertappe mich dabei, dass ich dauernd Angst habe, dass mir nicht mehr genug Zeit bleibt. Und das ist ein super unangenehmes Gefühl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da die Einzige bin. Aber es umtreibt mich schon sehr. Nicht zu wissen, also man kann es ja nicht wissen, natürlich weiß man es nicht. Aber ich bin schon sehr damit beschäftigt, so viel wie möglich aller Dinge, die ich gerne mache, zu tun, in dem Wissen, dass es eigentlich jederzeit vorbei sein kann. Ich habe gar keinen Anlass, das zu glauben, aber es gibt ja auch Verkehrsunfälle oder Ähnliches, einfach Unglücke, Unfälle, aller Naturelle. Und das beschäftigt mich viel. Und ich spreche auch mit meinen Freunden darüber, mit meinem Mann darüber, weil ich mich gelegentlich schon frage, so Robsi, hast du jetzt richtig einen am Knochen, weil du da dauernd drüber nachdenkst, dass deine Zeit so endlich ist und du denkst so lange drüber nach, dass deine Zeit endlich ist, bis sie wirklich zu Ende ist? Ich glaube, es ist wichtig, sich das klar zu machen, um eben auch das Leben entsprechend zu genießen.
Das ist aber auch ein normaler Prozess im Älterwerden. Also Menschen bis 20 denken überhaupt gar nicht daran, dass sie sterben könnten. Also wenn sie kerngesund sind, ne? Mhm. Und nicht gerade irgendwie ein kleines Geschwisterchen verloren haben oder sowas Schreckliches passiert, ne?
Mhm.
Das setzt erst ein, wenn die Einschläge näher kommen, ne? Ich finde es schon krass, dass ich mit 34 jetzt das Gefühl habe, dass einfach so, so viele Menschen um mich herum sterben. So, so viel. Und ich meine, den beruflichen Kontext ganz rausgenommen. Also wirklich nur in meinem Umfeld, dass wirklich viele Menschen sterben. Und ich finde einfach diese Ansicht, wir werden alle 88, die finde ich einfach bescheuert. Ich finde auch dieses Leben so zu planen, dass ich einfach mir eine geile Rente plane, es finde ich, ist die vollkommen falsche Lebenseinstellung. Meine Großeltern, mein Opa hat meiner Oma immer versprochen, die waren Zeit ihres Lebens halt, haben sie die ganze Welt gesehen. Aber mein Opa hat meiner Oma immer versprochen, Schatz, wenn wir in Rente sind, dann gucken wir uns in Ruhe endlich mal Deutschland an. Und was ist? Meine Oma ist gestorben, die hat Berlin nicht gesehen, die hat München nicht gesehen, die hat Köln nicht gesehen. Die hat nicht gesehen, was sie dieses tolle Land zu bieten hat, weil er ihr immer versprochen hat, Schatz, wir machen das in der Rente. Und was war? Er hat viel zu lange gearbeitet, dann hatte er Krebs und dann war er tot. Dankeschön. Dafür soll ich jetzt, also natürlich Altersvorsorge ist wichtig, wir sollen nicht naiv und blind und blauäugig ins Alter schlittern. Aber verdammt nochmal, mach dir jetzt eine gute Zeit. Ich hatte neulich so einen ganz schönen Moment beim Tanzen. Ich mache ja Swing-Tanzsport. Und ich war auf so einem Tanzball, alle waren schick angezogen, der Schweiß, der tropfte schon von der Decke. Es hat eine Tanzkapelle gespielt, das war geil. Und ich habe getanzt mit so einem Dude, den kannte ich gar nicht, werde ich wahrscheinlich auch nie wiedersehen, es war irgend so ein Touri. Und wir hatten so den ultimativen Tanzvibe. Also du merkst das beim Tanzen, ne? Manchmal hast du da so einen Menschen und merkst, das ist hier einfach 100% nur geil. Und ich möchte eigentlich nie wieder was anderes tun, als mit diesem Menschen zu tanzen. Weil der Kopf ist so vollkommen frei beim Tanzen. Und der hat aus so einer Situation heraus, der war auch mit mir ganz happy, wir waren ein ganz tolles Match. Und er hat aus dem Nichts gesagt, du Carina, wenn ich jetzt in diesem Moment tot umfalle, dann ist das okay für mich.
Oh.
Und es war so ein Gefühl von, ja, diese Momente muss man öfter haben im Leben. Also ich habe auch ganz oft im Leben, besonders in den letzten 3 Jahren, seitdem ich wirklich selbstständig bin, habe ich ganz oft monatlich, manchmal sogar wöchentlich, manchmal sogar täglich Momente von, ich finde mein Leben unfassbar gut. Diese Gefühle von purer Glückseligkeit. Also mit, gar nicht, man kann nicht immer nur glücklich sein, das meine ich gar nicht, aber einfach diese ganz tiefe Zufriedenheit. Ich bin mit mir fein, ich liebe die Menschen, die mich umgeben. Ich finde alles in meinem Leben, es ist gut so, wie es ist.
Ja, man muss, glaube ich, auch erst ein bestimmtes Alter erreichen, denke ich. Das trifft nicht auf alle zu, aber um diese Zufriedenheit überhaupt wahrnehmen zu können und schätzen zu können. Denn so eine tiefe Zufriedenheit legt sich ja wie so ein warmer, weicher, samtiger Honigfilm auf die Seele und ist einfach immer da und wird nur selten gestört. Glück resultiert ja daraus. Also dieser Zustand der Zufriedenheit macht es ja überhaupt möglich, dass man Glück empfindet, wäre so meine Philosophie. Glück sind ja häufig nur so Momente. Ich bin glücklich, mir platzt das Herz vor Glück, das ist ja nichts Dauerhaftes. Also ich sag das mal so salopp, es kann einem ja nicht dauerhaft die Sonne aus dem Arsch scheinen. Aber Zufriedenheit ist so viel mehr wert und für mich ist das reine Glück, das wahre Glück, diese Zufriedenheit. Und ich habe das auch, ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin auch ein total zufriedener Mensch. Nicht ununterbrochen.
Klar.
Es gibt immer Dinge, die ich auch nicht so gut finde. Da, man hat ja auch schon mal schlechte Tage. Aber diese gleichbleibende, konstante Zufriedenheit, die mal ganz deutlich hervorkommt, so hervorblitzt so in so einem Tag, das ist einfach wunderschön. Und ich glaube, diese Angst oder diese Sorge darum, dass man nicht mehr genug Zeit hat, ist vielleicht bei mir so ein bisschen die Erkenntnis, dass ich diese Zufriedenheit und die mich so erfüllt, noch nicht so viele Jahre habe. Und ich schon auch ein bisschen traurig darüber bin, dass ich so lange gebraucht habe, mich mit mir selber so wohlzufühlen und mit meinem Leben so hervorragend wohlzufühlen. Und das hätte mir früher gelingen sollen, ist es aber nicht oder hat es nicht. Und und deswegen hätte ich da gerne noch ein bisschen was von. Ich würde das gerne noch ein bisschen länger genießen.
Witzig, und ich habe das Gefühl, ich habe schon lange gebraucht.
Nee. Ja. Puh, eigentlich nicht.
Das ist aber auch das Ding, deswegen habe ich manchmal Angst vorm Sterben. Ich hänge einfach so sehr am Leben.
Ja.
Ich hänge so sehr daran. Ich finde das Menschsein, ich finde das ist das Geilste, was es geben kann, zu leben und zu atmen. Ich finde es nur gut. Ich liebe aber auch Menschen. Ich gehöre zu diesen komischen Menschen, die einfach Menschen lieben. Ich bin gerne umgeben von Menschen. Ich liebe das, was die mir erzählen, was sie mir geben. Und ich finde es sogar okay, wenn sie scheiße zu mir sind, weil dann schätze ich die anderen mehr wert.
Ich habe mal eine wundervolle junge Frau getroffen, die war zu dem Zeitpunkt 38, das ist noch nicht so lange her, 2-3 Jahre ist das her, und hatte noch kleine Kinder, war selbstständig und ich habe sie quasi im Rahmen der Dienstleistung kennengelernt, die sie angeboten hat. Und während wir da so sprachen, erzählte sie, sie sei sehr jung und sehr unerwartet Witwe geworden. Den Plan, sich selbstständig zu machen, hatte sie bereits gefasst und sie war auch schon dabei, das alles vorzubereiten. Und ihr Mann der 4 Jahre älter war, hatte sie sehr dabei unterstützt, hat auch sich viel um die Kinder gekümmert, hat ihren Rücken freigehalten, hat den Laden, den sie eröffnet hatte, mit ihr zusammen renoviert und alles wunderbar gestaltet. Und plötzlich ging es ihm schlecht und es kam eine Diagnose und der Mann ist innerhalb kürzester Zeit an Krebs verstorben, mit 38. Mhm. Und sie war zu dem Zeitpunkt 34 und hatte natürlich noch kleinere Kinder und stand plötzlich wenige Wochen vor der Eröffnung ihres Ladens, den sie dann ja mit ihrem Mann oder mit der Unterstützung ihres Mannes eröffnen wollte, alleine da mit den kleinen Kindern. Und es stellte sich für sie sofort die Frage, ob sie das überhaupt noch durchziehen will. Aber sie hat es gemacht und hat dann sehr viel Unterstützung von ihrer Mutter bekommen. Und sie hat dann zu mir gesagt, Roberta, die Menschen glauben alle, sie hätten alle Zeit der Welt. Und die haben sie nicht. Wie kann man bloß annehmen, dass man alle Zeit der Welt hat? Dass es nicht so ist, haben wir in meiner Familie mitbekommen. Und es muss ja trotzdem weitergehen. Und der Laden läuft auch sehr gut. Und sie ist eine wirklich unglaubliche Frau, die ganz, ganz viel geschafft hat und super stark geblieben ist, auch für ihre Kinder, eben auch mit der Hilfe ihrer Mutter, da hat die Familie sehr doll zusammengehalten und diese Geschichte hat mich so, so berührt und mir nochmal deutlich gemacht, dass es eben so sein kann, dass es eben plötzlich vorbei ist. Und auch da bin ich viel im Gespräch in meinem ganz eigenen Leben, weil ich eben nicht diese Idee habe, dass ich alles vor mir herschieben kann und eben bis zur Rente warten muss. Das möchte ich eben nicht. Und ich werde auf jeden Fall alles versuchen, das auch nicht zu tun, sondern mein Leben wirklich sehr zu genießen und einfach alles, wonach mir ist, irgendwie zu machen, sofern es mit meiner Familie auch vereinbar ist. Und ich möchte gerne noch ganz viel Zeit mit meinen Kindern genießen, mit meinem Mann genießen, ganz viele Urlaube mit ihm machen, die Welt entdecken. Und da freue ich mich, wenn es klappt.
Ich habe dazu 2 Geschichten aus meinem beruflichen Kontext. Also ich finde es schon verrückt, weißt du, wir sind ja kerngesund. Und wir haben jetzt Angst vorm Sterben, was ja irgendwie bescheuert ist. Trotzdem ist es eine Sache, was viele Menschen haben. Mhm. Und was mit dem zunehmenden Alter immer steigt. Und wenn man sehr, sehr alt ist, irgendwann nimmt es wieder ab. Aber aus meinem beruflichen Kontext kann ich eben sagen, dass Menschen, die eine schwere Diagnose kriegen, die so schwer ist, dass sie wissen, es ist jetzt auch nichts mehr zu machen. Mhm. Ne? Es sind vielleicht noch 3 Monate mehr rauszuholen, aber sonst nichts. Dass diese Menschen natürlich total Angst haben, ist völlig außer Frage. Aber es ist immer so, und das habe ich noch nie anders erlebt, dass die, bevor sie sterben, wenn es wirklich ernst wird, die keine Angst mehr haben. Mhm. Die ist dann weg. Die haben ihren Frieden dann. Und das finde ich total irre und gleichzeitig auch irgendwie beruhigend, zu wissen, dass irgendwann legt sich da so ein Schalter um bei diesen Menschen und die verstehen, das ist so und die nehmen es an. Mhm. Und denen fällt es dann eher schwer, wenn das Umfeld es eben nicht annimmt, ne? Und sie auf Teufel komm raus retten will, obwohl es nichts zu retten gibt.
Ja.
Und die andere Geschichte ist, dass häufig auch Menschen, die eine schwere Diagnose haben, wo man aber noch nicht weiß, wie es ausgeht, dass die häufig, das erzählen sehr, sehr viele Angehörige, die sich zu richtigen egoistischen Arschlöchern erstmal entwickeln. Mhm. Also es gibt auch dieser Film In den Schuhen meiner Schwester mit Cameron Diaz. Und da sagt ihre Schwester zu ihr oder über sie, dass sie ein Krebsmonster ist. Und das bringt dieser Film unfassbar toll rüber. Die betrügt ja da, glaube ich, ihren Mann oder was ich glaube, das ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Aber das ist tatsächlich das stinknormale Leben. Es ist ganz oft so, dass Krebspatienten sich zu egoistischen Arschlöchern erstmal entwickeln, weil die so sehr am Leben hängen. Mhm. Die hängen so sehr da dran und wollen einfach nicht einsehen, dass sie jetzt sterben müssen und wollen alles rausholen aus ihrem Leben.
Ich würde das auch nicht einsehen wollen.
Nee, und das ist aber total krass, dass das bei ganz vielen einfach so ist. Wenn noch was rauszuholen ist. Ne? Und oft wird es ja auch besiegt, was ja ganz wunderbar ist. Mhm. Aber eben, wenn es nicht besiegt wird, ist das eine Geschichte, was Angehörige immer erzählen. Sie hatte so eine Phase oder eher und das war richtig schwierig. Und dann werden die Menschen aber plötzlich ganz, ganz weich.
Aber was ist es denn, was die Angehörigen da beschreiben? Also wenn dann so eine Phase eintritt, inwiefern ist das für die Angehörigen denn dann so schwer, wenn jemand so ganz doll egoistisch wird, weil er am Leben hängt?
Weil sie werden weggestoßen. Es ist dann nur noch ich. Mhm. Und was bei Krebskranken, das ist nun mal die Krankheit, der man am häufigsten begegnet. Deswegen spreche ich jetzt über Krebskranke, gilt auch für viele andere Krankheiten. Mhm. Was bei Krebskranken oft übersehen wird, ist, dass der Partner oder die Partnerin oder die Kinder, die sind genauso betroffen.
Mhm, die bleiben zurück.
Und KrebspatientInnen haben aber häufig diese, ich bin ja betroffen, ich bin schwer krank, mein Leben endet. Und das ist ja auch total nachvollziehbar. Aber es sind eben auch die anderen, die das mittragen. Die ihr Leben,
Abschied nehmen wollen. Ne?
Die ihr Leben komplett umstellen. Mhm. Wo sich alles nur noch um Termine und Krankheit dreht. Die nie mehr gefragt werden, wie geht's dir eigentlich, sondern nur noch, wie geht's ihm oder wie geht's ihr.
Ja.
Und das ist eine Sache, da kann unsere Gesellschaft auch noch mal ein bisschen was dazu lernen.
Ja, wie in so vielen anderen Dingen auch.
Ich habe noch mal tatsächlich 5 schnelle Tipps zusammengestellt.
Schnelle Tipps?
Schnelle Tipps.
Wenn es schnell gehen muss.
How to umgehen mit Trauer. How to umgehen, wenn ein Mensch, den du lieb hast oder den du kennst, kann auch ein Arbeitskontakt sein, wenn jemand in Trauer ist. Weil ich finde, das ist eine Sache, da kann unsere Gesellschaft einfach nicht mit umgehen. Da können gerade wir Deutschen wirklich wahnsinnig viel von anderen Kulturen lernen.
Mhm.
Wir sind da einfach echt ein bisschen steif. Also wir haben da echt so einen Stock im Arsch.
Mhm.
Meine 5 Speed-Tipps, die sind relativ banal. Ich habe jetzt nicht das Rad neu erfunden. Also Tipp Nummer 1 ist, wenn ihr zum Beispiel deine Kollegin ihre Mutter verloren hat oder deine beste Freundin ihre Mutter, was auch immer, es kann auch ein ganz schwerer Fall sein. Tipp Nummer 1 ist, niemals den Kontakt meiden. Was häufig passiert ist, dass Menschen, die jemanden verlieren, auch noch alle Menschen um sie herum verlieren, weil niemand weiß, wie er oder sie sich verhalten soll.
Mhm.
Tipp Nummer 2 ist, sprechen. Und zwar ganz normal. Ein Mensch, der jemanden verloren hat, der ist nicht krank.
Ja.
Das ist und bleibt ein stinknormaler Mensch. Und wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, sag.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Korrekt.
Mhm.
Was ich oft erlebe, ist, dass wenn ich Menschen sage, was ist das für ein Riesenhaufen Scheiße, vor dem ihr da steht, dass die unfassbar erleichtert sind. Dass ich nicht sage, oh Mensch.
Das wird schon wieder.
Das tut mir leid. Mhm. Aber er war ja immerhin schon 72 oder so, sondern dass man einfach sagt, was für eine Scheiße. Hm. Benenne das, wie du dich fühlst, dann erreichst du auch den Menschen, der trauert.
Ja.
Der nächste Tipp ist, wenn du eine Trauerkarte bekommst, dann antworte auf eine Trauerkarte. Wenn du etwas in Papierform in deinem Briefkasten findest, wenn du so wichtig bist, dass du eine Trauerkarte bekommst, dann gebietet es der Anstand, dass du auch eine Karte schickst oder dass du mit geschriebenem Wort antwortest. Wenn du eine Trauerkarte per WhatsApp kriegst, kannst du auch per WhatsApp antworten. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn du als so wichtig eingestuft wirst, dass du Post bekommst, dann nimm es auch wichtig. Nimm es ernst. Und kauf nicht so eine Kackkarte, wo drauf steht in tiefer Trauer, dann legst du einen Fuffi rein und schreibst liebe Grüße, dein Thomas. Sondern berücksichtige Tipp 2. Benenne, wie du dich fühlst. Benenne, wie es dir mit der Trauer geht. Das hilft den Menschen. Formuliere, warum du traurig bist, was diesen Menschen ausgemacht hat. Und das kann sogar, wenn es nur eine Nachbarin in Anführungsstrichen war, die verstorben ist. Auch dann schreibe, bei unserem letzten Schnack im Treppenhaus haben wir besprochen. Sie war immer so agil und so nett.
Mhm.
Es können so einfache Dinge sein. Du musst nicht ein Gedicht schreiben und du musst nicht das Rad neu erfinden, sondern einfach nennen, was war das für ein Mensch? Warum bin ich jetzt eigentlich auch traurig?
Und das ist ein guter Tipp. Viele versuchen sich dann, also eine Trauerkarte ist ja immer, kommt ja immer von Herzen, ist immer nett und aufrichtig gemeint, aber mir fällt das häufig schwer, genauso wie du es beschreibst, eine Trauerkarte zu verfassen, weil ich dann immer glaube, ich muss mit irgendeiner Wahnsinnsweisheit um die Ecke kommen, die dem Hinterbliebenen maximal hilft, was ja nicht der Fall ist.
Mhm.
Also wenn ich jetzt Konfuzius Weisheiten zu Papier bringe, ändert das an der Situation auch nichts und demjenigen ist wirklich genau damit nicht geholfen. Da hast du vollkommen recht, so eine aufrichtige Ansprache über die eigene Erinnerung an den Menschen ist sicher sehr viel authentischer und schöner für denjenigen.
Und Nummer 4, keine Floskeln. Es bringt niemandem etwas, wenn du irgendwo auf dem Hausflur im Vorbeigehen sagst, mein Beileid. Also es bringt einfach niemanden weiter. Dazu zähle ich aber auch so Fragen wie alt ist er denn geworden? Es suggeriert den Menschen, die einen schweren Verlust erlitten haben, dass der Verlust weniger wert ist, weil jemand älter geworden ist.
Ja.
Das ändert aber nichts. Und du weißt nicht, in welcher Beziehung diese Menschen zueinander standen. Du weißt es nicht, du steckst da nicht drin, nur weil du selber eine beschissene Beziehung zu deiner Oma hattest oder zu deiner Mutter, muss es nicht bei anderen auch so sein. Für manche Menschen war die beste Freundin die ganze Familie.
Mhm.
Und es steht dir nicht zu, das zu beurteilen.
Ja.
Und Floskeln machen es nicht besser. Sag einfach, was du denkst und wie du dich fühlst. Das holt die Menschen viel mehr ab.
Mhm.
Und Punkt Nummer 4 ist, unterstütze im Alltag, wenn das deine Beziehung zu diesem Menschen hergibt. Ein Mensch, der jemanden verloren hat, der ist im kompletten Ausnahmezustand. Also ich empfehle zum Beispiel Menschen, die mich buchen wollen für einen Abschied, ich sage immer, warte mindestens 14 Tage, bis dieser Abschied passiert, weil das Gehirn, das braucht nachweislich 14 Tage, um in den Überlebensmodus zu schalten. Wenn du jemanden verloren hast, bist du 14 Tage einfach komplett gaga. Und bis dein Gehirn diese Info überhaupt verarbeitet hat, scheiße, der kommt nicht mehr wieder, die kommt nicht mehr wieder. Du brauchst diese Zeit, deswegen lasst euch möglichst lange Zeit für den Abschied, lieber 4 Wochen. Je schwerer der Fall, desto länger hinauszögern, auch wenn es schwer wird, auch wenn es schwer fällt, weil viele haben diesen Gedanken, möglichst schnell unter die Erde bringen, möglichst schnell, in der Hoffnung, dass danach irgendwas passiert, irgendwie das Wunder hier einzieht und man denkt, ja, jetzt ist es schneller, besser verarbeitet, das ist Quatsch. Es hilft dem Gehirn, für die Verarbeitung da mehr Zeit zu lassen. Und bis dieser Mensch überhaupt wieder in diesen Überlebensmodus umgeschaltet hat, ist er eigentlich komplett lebensunfähig. Deswegen biete nicht Hilfe an, sag nicht, meld dich, wenn du mich brauchst, sondern hilf diesem Menschen. Stell Essen vor die Tür. Sage diesem Menschen, dass du an sie denkst. Ich denke an dich und ich habe dich lieb. Das sind Dinge, die helfen. Und die natürlich, wenn das ein besonders nahestehender Mensch ist, wenn das ein Partner, eine Partnerin ist, dann ist ja ein Haushalt auch komplett lost in dem Moment. Das ist einfach unglaublich, wenn jemand sagt, du setz dich jetzt mal hin, ich mach mal deine Wäsche. Also das ist irrsinnig, was das für einen Unterschied machen kann. Zu sagen, melde dich, wenn du mich brauchst. Die Menschen werden sich nicht melden. Die werden nicht sagen, dass sie Hilfe brauchen. Und dazu schließe ich jetzt nochmal Tipp 5a an. Wenn ein Mensch unter der Erde ist, ist die Trauer nicht vorbei.
Natürlich nicht.
Dieser Zustand, der hält unglaublich lange an. Und dieses Gefühl, was Menschen haben, dieses Gefühl von, warum zur Hölle dreht sich diese scheiß Welt weiter? Hier fehlt ein Mensch. Der fehlt. Und warum macht ihr alle weiter wie bisher? Das macht diese Menschen fertig. Und deswegen sprich ruhig, auch nach 4 Wochen, auch nach 8 Monaten und auch nach 1,5 Jahren, diese Menschen an und sag, wie geht's dir? Wie oft denkst du an ihn? Wollen wir vielleicht mal an diesen Ort gehen, wo er so gerne war und uns erinnern? Oder hier, ich habe dir das Essen gekocht, was ihm so wichtig war. Also setzt euch hin und erinnert euch zusammen und macht euch bewusst. Natürlich, man sagt so, nach 2 Jahren ist die schwere Trauer in der Regel überstanden, aber die kackt dir für immer in dein Leben rein, wenn dieser Mensch dir wichtig war. So, man muss jetzt nicht jemanden die nächsten 50 Jahre bepischern, ne? Aber es hilft bei der Verarbeitung, einfach drüber zu reden. Hey, ich denke oft an ihn. Kannst du auch eine WhatsApp schreiben? Da freut sich ein anderer Mensch. Und man kann sich gegenseitig tragen. Was ich auch oft höre auf Trauerfeiern, dass Familien eben sagen, ich will gar nicht, dass die uns kondolieren, weil die haben sie doch auch verloren. Die vermissen ihn doch genauso wie wir. Wir hatten ihn doch nicht mehr lieb. Ja, wir sind blutsverwandt, aber für alle ist das ein schwerer Verlust. Und das finde ich ist so ein schöner Gedanke von diesen Familien, weil sie haben ja so recht.
Ja, stimmt.
Das ist ja, wenn du morgen stirbst, dann kondoliere ich, also naja, ich gehe ja auch nicht hin zu deinen Töchtern und sage, mein Beileid, schönes Leben noch, Kinder, das war eine nette eure Mutter.
So. Ich werde meinem Mann sagen, dass falls da so passiert, schmeißt er dich sofort raus.
Ja. Aber ne, natürlich, da liegt man sich in den Armen und alle heulen Rotz und Wasser. Ist doch so. Gut, dann gibt es vielleicht noch so 3 Arbeitskollegen von vor 15 Jahren, die kommen auch, aber die sind ja auch da, weil sie traurig sind und weil es ihnen wichtig ist, Respekt zu zollen. Ach so, das nochmal zu dem Punkt mit der Trauerkarte. Ne? Wenn du eingeladen wirst zu einer Trauerfeier, wäre schon cool, wenn du auch hingehst und nicht sagst, ah, da habe ich einen wichtigen Geschäftstermin. Diese Trauerfeier zu sehen, deswegen sind so viele Menschen, die in Corona einen Abschied hatten, die haben Sterbefälle bis heute nicht überwunden, weil das Gehirn gar nicht verarbeiten konnte. Dieser Mensch ist jetzt zur Asche geworden, er ist jetzt unter der Erde oder der Sarg ist unter der Erde. Das sind ja Dinge, es hilft, wenn man das sieht, um es zu verarbeiten. Und wenn du es nie gesehen hast, sondern einfach so zack, oh Mensch, die Uschi, die ist jetzt nicht mehr da. Ja, da hat uns jemand angerufen, die ist jetzt weg. Wie sollst du das verarbeiten? Wo sollst du das hinstecken?
Ja.
Also beweg dein Möppis zur Trauerfeier, es wird dir helfen.
Also ich habe schon einige Gespräche mit meinem Mann darüber geführt, dass wir sagen, also wir sind uns da sehr einig jetzt, dass wir beieinander sein möchten, natürlich, wenn wir gestorben sind. Genauso wie für meine Eltern ja auch schon, also für meine Mama liegt ja, ist ja bestattet worden vor 2 Jahren Und neben ihr ist ein Platz, der freigehalten wird für meinen Vater. Und genauso wünsche ich mir das natürlich auch. Und dann kam mir so ein Gedanke, aber was, wenn jetzt das, was du vorhin eingangs fragtest, wenn das jetzt wirklich eintritt und ich ganz jung versterben muss, dann wird mein Mann sehr, sehr traurig sein und seine Trauer erstmal eine Weile überwinden müssen. Und dann haben wir auch gesagt, ganz klar, wenn ich jetzt sterbe oder du, dann, also mein Mann, und dann gibt's eben den zweiten Platz neben uns für den anderen. Aber ich würde meinem Mann ja wünschen, dass der nicht für den Rest seiner Zeit dann alleine bleiben muss und mir für immer und ewig hinterher trauert. Ich wünsche ihm ja Glück und Zufriedenheit, so wie ich das jetzt mit ihm erlebe. Und ich fänd's, mich würde es natürlich super glücklich machen, wenn wir miteinander alt werden könnten und das dann alles so kommt. Aber wenn es eben nicht so kommt, dann würde ich ihm ja wünschen, dass er eben weitergeht im Leben. Und dann hat er vielleicht irgendwann dann doch eine neue Partnerin. Und wenn er dann stirbt, nachdem er dann mit der vielleicht dann noch 30 Jahre glücklich war, dann wird er auf einmal neben mir verbuddelt und möchte aber dann vielleicht neben seiner neuen Partnerin liegen. Und das sind so total dämliche Gedanken, die ich mir dann mache. Aber ich denke, wie machen wir das jetzt praktisch?
Aber, ein Dreiergrab. Ja. 3 zum Preis für 2.
Ja, aber ohne Quatsch. Wir haben darüber gesprochen. Wir mussten beide auch lachen, weil es ja so blöd ist. Aber das kommt dann schon irgendwie, wie es halt dann kommt. Und dann muss man vielleicht auch einfach die andere Grabhälfte nicht nehmen. Oder kann man vielleicht stornieren. Geil, was weiß ich, No-Show. Was weiß ich.
No-Show.
Man weiß es nicht. Ja. Ich lese ja auch gerade ein Buch über die Dinge, die die Menschen am meisten bereuen, wenn sie sterben. Und auch da heißt es an einer Stelle, und da habe ich mir auch nie Gedanken zu gemacht, dass es nicht gesagt ist, wie du vorhin auch schon sagtest, dass man unbedingt 88 Jahre alt wird. Also wir gehen davon aus, dass wir alle alt werden, weil man heutzutage eben alt werden kann, dank medizinischer Weiterentwicklung und so weiter. Aber trotzdem ist es nicht immer vorgesehen, dass man so alt wird. Und wenn es bei mir nicht so sein sollte oder bei dir, dann soll es lieber mich treffen als die Menschen, die ich liebe. Also mein Mann möchte gerne 100 Jahre alt werden und ich wünsche ihm von Herzen, dass das wird. Und ich wünsche mir, dass ich ganz viel Zeit auf seinem Weg noch an seiner Seite sein kann. Und ich möchte gerne nicht irgendeinen Menschen, der jünger ist, als ich, überleben müssen.
Ja.
Also den ich kenne und den ich ins Herz geschlossen habe. Ich werde sicher viele Menschen überleben, die jünger sind als ich. Aber es ist jedes Mal traurig und es ist für uns deswegen so unbegreiflich und so schlecht zu akzeptieren, weil wir davon ausgehen, dass der vorgesehene Weg eines Menschen eben mindestens 80 Jahre alt lang ist.
Wenn ich was gelernt habe in meinem Leben, dann, dass das alles Unfug ist.
Ja.
Das sind alles Wunschträume. Ja. Die Realität und das Leben sieht einfach komplett anders aus.
Ja. Also heute Abend werde ich auf jeden Fall mit meinem Mann einen Urlaub buchen, egal wohin. So, so, wir fahren. Schatz, wir fahren. Warum? Weil es so ist.
Ist so.
Ja.
Ich habe einen Poetry Slam Text, damit möchte ich jetzt ganz gerne schließen. Der endet mit einer Fragestellung und ich finde, das ist eine Frage, die sollte sich eben wirklich jeder einmal stellen, der sich dem Thema Tod annähern möchte. Und die Frage, die lautet wie folgt: Für was willst du erinnert werden? Und wenn du diese Frage für dich beantwortet hast und dein Leben danach ausrichtest, mehr kannst du nicht machen. Der Rest sind Details. Ansonsten habe ich noch einen Tipp für eine Lektüre, wenn man sich mit dem Thema Sterben ein bisschen beschäftigen möchte und das gerne auch in junger Sprache einfach hören möchte, mit echten Geschichten verbunden. Es gibt eine ganz tolle Autorin, die ist Sterbebegleiterin, die arbeitet eben oder hat viele Jahre im Hospiz gearbeitet, macht es immer noch. Johanna Klug heißt die. Die hat 2 Bücher rausgebracht, Mehr vom Leben und Lieb den ersten Tag vom Rest deines Lebens. Und da erzählt sie tolle Geschichten von Menschen jeden Alters, die sterben, die sie begleitet hat. Und es ist unglaublich eindrücklich, weil man merkt, übers Sterben zu reden, ist verdammt lebendig. Und wenn man übers Sterben redet, redet man eigentlich oder sollte man vor allem übers Leben reden. Deswegen nenne ich Trauerfeiern auch lieber Lebensfeiern, weil über den Tod müssen wir nicht reden, der liegt auf der Hand. Aber das, was wir feiern, ist das Leben, was gelebt worden ist. Wenn ihr gerne die Küstenfräuleins hört, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, denn davon leben wir. Also teilt es gerne auf Instagram, teilt es im Status oder verteilt Zettel im Hauseingang. Menschen lieben sowas, habe ich mir sagen lassen. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Tod und Sterben, dürft ihr uns auch schreiben und auch in allen anderen Belangen an moin@küstenfräuleins.de. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis die Tage.
Bis später.